Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emovotion. Dritte und letzte Folge zum Thema, soll ich mir einen Verbrenner kaufen oder ein Elektroauto?
Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel, außerdem mit dabei Jessica Reichelt. Grüß dich, Jessie. Hi.
Ja, hi. Endlich mal wieder.
Und außerdem Christian Miesner. Hallo, Miesi.
Servus.
Du bist gerade wieder unterwegs. Letztes Mal, als wir miteinander gesprochen haben, warst du in München. Jetzt bist du in Südtirol, ne, mit deinem Karawan, Wagen, Dings, Gebühns.
Mit meinem Dings bin ich in Südtirol in Sterzing mit meinem umgebauten Crafter und wir haben gerade langsam geladen für 35 Cent.
Wow, das ist okay.
Das ist okay.
Und du kommst gleich auf das richtige Thema. Wir haben letztes Mal schon ein bisschen über das Laden gesprochen, über die Probleme und so weiter, aber wir sind nicht noch ganz fertig. Uns fielen dann hinterher noch ein paar Dinge ein, die wir unbedingt noch sagen wollten. Also wir haben über Ladekarten gesprochen letztes Mal, nochmal zur Zusammenfassung, und hatten da gesagt, dass es so 2-3 Karten reichen eigentlich, um überall laden zu können. Das habe ich jetzt auch gerade die vergangenen Tage wieder erlebt, wo ich mal wieder die ENBW-Karte benutzt habe, weil die andere nicht funktioniert hat. Aber mit der NBW-Karte hat es halt funktioniert. Und es gibt auch eine Information, die ich zwischendurch noch bekommen habe, und zwar was die Zahl der Ladesäulen in Deutschland betrifft. Und das sind ungefähr 200.000 Ladesäulen, also richtig, richtig viele. Aber es gibt damit ein Problem. Weißt du, wovon ich spreche, Christian?
Ja, das ist halt, ich meine, wir haben lange in München gewohnt. Das ist halt ungleich verteilt, wobei, wenn du in den Osten von Deutschland fährst, ist es anders ungleich verteilt. Also in München sind es Ladepunkte, die dann besetzt sind, die nachts mit Parkern. Und in Ostdeutschland gibt es einfach gar keine Punkte. Also das ist so ein bisschen, da könnte man noch besser werden, sagen wir mal so.
Aber vor allem ist es halt auch oft so, wenn du in der Stadt wohnst, dann ist es schwierig, dein Auto zu laden. Das wird ja oft von den Leuten, die gegen Elektromobilität argumentieren, gesagt, ja, ich habe ja nur eine Mietwohnung. Und irgendwo mitten in der Stadt, da habe ich überhaupt gar keine Lademöglichkeit. Und da muss man tatsächlich sagen, stimmt. Also es gibt jetzt nicht überall Ladesäulen um die Ecke. Auf der anderen Seite ist meine Lösung immer zu sagen, naja, du hast bestimmt einen Aldi, du hast bestimmt einen Kaufland, du hast bestimmt einen Ikea, du hast bestimmt einen Edeka in der Nähe. Und meistens inzwischen gibt es ja dort Schnelllader, also nicht nur so langsame Lader, sondern sind inzwischen auch Schnelllader, und dann kannst du halt innerhalb von einer halben Stunde, und so lang brauchst du ja zum Einkaufen, kannst du da laden. Und wenn du nicht viel fährst unter der Woche, dann reicht das, wenn du einmal die Woche lädst und fertig.
Ich würde da ja genau so dran gehen, wie du das sagst. Warum hast du ein Auto in der Stadt? Du wirst es irgendwie bewegen. Wenn du es gar nicht bewegst, musst du es übrigens auch nicht laden. Also dann wird es ja auch nicht leer. Und wenn du es bewegst, kommst du irgendwo vorbei, wo man laden kann, so wie du früher einfach an einer Tankstelle vorbeigekommen bist. Also das ist eigentlich ein ausgedachtes Problem, weil wenn du dir wofür habe ich mein Auto, wo fahre ich damit hin, und mal kurz überlegst, wo kann ich da meine kurze Ladepause reinpacken, ja, das ist nichts anderes wie tanken fahren.
Und man muss auch eins sagen, es werden zurzeit keine oder fast keine neuen Tankstellen gebaut für Diesel und für Benzin, sondern es werden Tankstellen eher abgebaut. Also es werden jedes Jahr weniger Tankstellen. Das muss man sich auch mal klar machen. Also die Situation, wie wir sie heute haben, dass du an jeder Ecke tanken kannst, dein Diesel oder dein Benziner, die wird sich auch verändern in den nächsten Jahren. Und dann bist du vielleicht derjenige, der dann auf die Suche geht und nach einer Tankstelle suchst, Jessica.
Tatsächlich ganz witzig, weil du das gerade so ansprichst. Ich bin im Moment auf Heimatbesuch und wir waren unterwegs und haben uns so umgeschaut und sind an einer Tankstelle vorbeigefahren. Das war früher halt eine ganz klassische Tankstelle mit einem Shop. Den Shop gibt es nicht mehr. Da stehen jetzt Ladesäulen mit bei der Tankstelle. Das Ganze ist jetzt eine Automatentankstelle, und scheinbar scheint es lukrativer zu sein, sich da noch Ladesäulen hinstellen, CCS mit, ich glaube, 300 kW sogar, als dass man da noch einen Tankstellenshop betreibt. Das fand ich total interessant und beeindruckend.
Wobei ich schon auch ein Problem sehe, oder das auch insgesamt gesehen wird, nicht nur von mir, dass natürlich auch die Position der Ladesäulen durchaus, ja, problematisch sind teilweise. Also wenn du als Frau unterwegs bist, und das bist du ja, Jessica, dann möchtest du ja an eine Ladesäule fahren, wo du dich sicher fühlst. Das heißt, Beleuchtung da ist, wo vielleicht auch Menschen drumherum sind, die dir helfen können, wenn du ein Problem hast und so weiter und so weiter. Viele Ladesäulen stehen eben an Tankstellen, und die Tankstellen sind halt manchmal auch nachts geschlossen und kannst natürlich trotzdem da laden, aber du bist dann da sehr einsam, und das sind nicht unbedingt Stellen, wo du sein möchtest, in Industriegebieten oder am Stadtrand oder. Also da muss noch nachgeschärft werden. Also was die Situation der Ladesäulen betrifft, da sind wir noch nicht da, wo wir gerne wären.
Ja, also tatsächlich habe ich da auch schon Erlebnisse gehabt, gerade auf den Autobahnraststätten oder so, wo die Ladesäulen irgendwann mal ganz am Ende hingebaut wurden und ja teilweise dann auch bis heute sind, dass ich mich dann halt unsicher fühle, gerade dann auch vielleicht im Dunkeln oder auch jetzt, wenn man sieht, mittlerweile werden ja auch durchaus Parkplätze versehen, keine Raststätte haben, also nur so ein WC-Häuschen oder so, auch die kriegen ja jetzt langsam aber sicher mal Ladesäulen, da möchte ich gar nicht laden, da möchte ich eigentlich nicht rausfahren. Das ist, glaube ich, was auch ganz oft einfach nicht gesehen wird, dass nicht nur Männer ihr Auto fahren oder nicht nur Leute, die sich sehr gut verteidigen können. Ich meine, es passiert ja auch Männern durchaus was, also das möchte ich jetzt auch an der Stelle nicht irgendwie verharmlosen, sondern dass halt es gar nicht gesehen wird, dass man ja doch mit dem E-Auto vielleicht auch ein bisschen Aufenthalt an der Ladesäule hat und sich da sicher fühlen möchte. Das ist ja was anderes, wenn ich auf den Parkplatz fahre, kurz pinkeln und direkt wieder vor der Tür ins Auto springe. Also es wäre schön, wenn die Ladesäule vor der Tür stünde, dann könnte man das machen, weil die 10 Sekunden anstecken, abstecken, die habe ich dann gerade noch.
Klar ist, da muss ich noch was tun, und ich bin aber relativ frohen Mutes, dass sich da auch was tut. Aber wie gesagt, man sollte, wenn man sich überlegt, ein Elektroauto zu kaufen, einfach mal auf die Ladesituation an seinem Wohnort schauen, weil wir hatten ja auch gesagt, 2 Ladekarten oder 3 Ladekarten reichen. Was vielleicht noch dazukommen könnte, ist, wenn man zum Beispiel in einer Großstadt lebt und da gibt es einen lokalen Anbieter, der vielleicht ein Abonnement anbietet oder in Kombination mit dem Festnetzanschluss oder mit dem Hausanschluss, so heißt es richtig, da besonders gute Ladetarife bietet, Ladesäulen, die vielleicht zufällig auch in der Nähe meines Hauses. Also man sollte vorher vielleicht einfach mal eine App installieren, wo man die ganzen Ladeinfrastruktur sieht und dann einfach mal gucken, was habe ich denn um mich herum? Habe ich da Möglichkeiten zu laden? Ja oder nein? Meistens gibt es Möglichkeiten, aber man muss ganz ehrlich auch sagen, manchmal auch nicht. Und da muss man auch mal gucken, kriege ich das anders gelöst? Oder ist es tatsächlich so, dass ich sagen muss, aber ich glaube, das ist der seltenste Fall, aber er ist wirklich nicht auszuschließen, keineswegs. Aber ist es vielleicht noch zu früh für mich, weil ich einfach nicht die Infrastruktur habe, die ich für mich brauche. Unterwegs ist es ja kein Problem, das wissen wir. Mhm. Da ist das Netz inzwischen wirklich gut ausgebaut. An jeder Autobahnraststätte gibt es mittlerweile Ladesäulen, Schnellladesäulen, die auch funktionieren. Ionity gibt es, Tesla gibt es, da kann man ja überall laden. Das ist kein Problem. Aber wie sieht's aus rund um meinen Wohnort? Und das muss man tatsächlich gucken. Also ich besuche ab und zu einen Kumpel von mir, der fährt ein Model 3, der wohnt auf dem Land, der lädt sein Auto an seiner Solaranlage, hat also kein Problem. Aber ich bin dann dazugekommen mit meinem Model S und wollte jetzt nicht unbedingt seine Solaranlage leer saugen und habe dann geguckt, wo kann ich denn laden in der Umgebung? Und das war tatsächlich schwierig. Also da war in Umkreis von 5, 6, 7 Kilometern einfach nichts, was für mich geeignet wäre zum Laden. Also wenn ich da wohnen würde und keine eigene Ladesäule hätte, hätte ich da tatsächlich ein Problem gehabt.
Die Frage ist doch, ob da in 5, 6, 7 Kilometern eine Tankstelle gewesen wäre.
Damals nicht. Ja, gut. Das ist, ja, natürlich. Ja, also, wäre es so tatsächlich.
Nein, ich I hear you total. Und du hast natürlich total recht. Es klingt, wenn wir darüber reden, viel problematischer, als es ist. Und bitte schreibt E-Mail, wenn ihr sagt, nein, bei mir ist es ganz schrecklich. Ich glaube, das ist wirklich die Ausnahme. So, wir sind jetzt in alle schon ganz Mitteleuropa spazieren gefahren. Da stehen überall Säulen rum. Und wenn es alte Typ-2-Lader sind vor irgendeinem Bürgermeisterhaus, die da seit 10 Jahren stehen und Spinnweben ansetzen. Also ich bin da recht optimistisch, dass du ohne große Recherche loslegen kannst. Wir hatten kurz im Vorgespräch gesagt, dass mir natürlich aufgefallen ist, dass man eben ein Elektroauto so unterschiedlich nutzen kann im Vergleich zum Verbrenner. Ist immer gleich. Du fährst ihn, machst ihn voll und fährst ihn weiter. Und dann fährst du wieder zur Tankstelle, wenn du denkst, er ist leer. Und beim Elektroauto kannst du exakt das Gleiche machen oder halt auch nicht. Oder du lädst es zu Hause oder du lädst es bei deiner Schwiegermama, weil die 3 Straßen weiter wohnt und eine Solaranlage hat. Also es gibt so viele Varianten und ich glaube, die verunsichern einfach. Und da sollte man sich nicht irgendwie, wie sagt man so schön, ins Boxhorn jagen lassen.
Ich glaube, was auch eine Rolle spielt, ist halt einfach auch viele, die jetzt vielleicht auch nicht so die Erfahrung mitbringen, nehmen eine Ladesäule vielleicht auch gar nicht wahr, weil die sich vom Aussehen vielleicht auch verändert haben. Also jetzt hat man tatsächlich vielleicht mal die ersten Laternenladesäulen in irgendeinem Ort und man kennt dort aber nur die große, dicke Mennekes-Säule, dann nimmt man die Laternensäule vielleicht gar nicht wahr. Also auch das ist so ein, wenn man sich vielleicht dann nochmal anders damit befasst, stellt man dann doch fest, es gibt viel mehr in der Umgebung. Also auch das ist ja, das sind ja Erfahrungswerte.
Ich denke einfach, wenn man überlegt, sich ein Elektroauto zu kaufen und sich da nicht einfach noch nicht sicher ist, einfach mal, wie gesagt, eine App runterladen, da gibt's viele, und einfach mal schauen, was habe ich denn für eine Infrastruktur rund um mich herum? Also, was gibt's da?
Da hast du schon recht.
Habe ich da Möglichkeiten? Gibt's vielleicht sogar zufällig eine 11 kW Ladesäule 200 Meter vom Haus entfernt, die auch regelmäßig frei ist? Dann habe ich überhaupt gar kein Problem mehr. Das einfach mal schauen. Wenn das vorhanden ist oder wenn bei dem Laden, wo ich immer einkaufe, also bei mir zum Beispiel in Horb, ich kann am Kaufland laden, gibt's einen Lader, und es gibt einen am Aldi. Also ich habe zwei Möglichkeiten, da zu laden, und zur Not kann ich eben auch beim McDonald's bei ENCW laden, und da habe ich dann einen Schnelllader. Also selbst bei mir hier auf dem Land gibt es absolut Möglichkeiten, mein Auto zu laden. Ich brauche zu Hause überhaupt nicht laden. Was die andere Geschichte ist, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, ist, wenn ich auf Reisen gehe, dann habe ich überhaupt gar kein Problem mehr. Und zwar weder in Deutschland, noch in der Schweiz, noch in Österreich, noch in Frankreich, noch in Spanien, noch in Italien, Polen, Großbritannien, Belgien, Niederlande. Wir haben dort überall eine Infrastruktur. Da reicht im Grunde schon der Vertrag zum Beispiel mit Tesla oder mit der ENBW. Und dann kann ich, also wenn ich Tesla zum Beispiel jetzt als Beispiel nehme, kann ich an allen Superchargern laden. Und die gibt's wirklich überall inzwischen. Sogar auch in Spanien mittlerweile. Und Polen wird gerade aufgebaut. Und ich kann damit bis nach Ankara fahren mittlerweile in die Türkei. Durchgehend nur mit Superchargern. Also die Ladeinfrastruktur für die Langstrecke ist da. Da muss man sich wirklich überhaupt keine Gedanken mehr machen. Haben wir ja gerade schon gesagt, nur die Lokale, da muss man einfach mal gucken, wenn ich zur Arbeit fahre, hat mein Arbeitgeber vielleicht Ladestationen, das kommt ja auch immer öfter vor, oder kann ich zu Hause laden in der Nähe, oder kann ich sogar, wenn ich Glück habe, zu Hause mir eine Ladesäule in die Tiefgarage bauen, das wird ja auch inzwischen gefördert, und insofern einfach mal schauen und sich informieren, das ist natürlich ein bisschen Arbeit, die können wir euch nicht abnehmen da draußen, weil das halt, ja, jeder muss eben gucken, wo er bleibt, sozusagen. Ne?
Oder natürlich einen Bekannten fragen, weil es gibt garantiert jemanden, der im Bekanntenkreis ein Auto hat, der in der Nähe wohnt.
Inzwischen, ja. Also ich habe jetzt mal auch nachgeguckt. Ich muss mal gucken, ob ich die Informationen wiederfinde, weil der Spiegel hat mal eine Liste aufgemacht, wie viel Prozent BEV, also batterieelektrische Fahrzeuge, gibt's denn in deinem Landkreis oder in deiner Stadt sogar? Also wir haben das komplett aufgedröselt, ganz Deutschland. Und da habe ich natürlich,
Und da habe ich natürlich
geguckt, wie sieht's denn aus jetzt zum Beispiel bei mir in Horb? Da haben wir einen Anteil mittlerweile von 3,3%. Wir haben insgesamt 16.181 PKW und wir haben sage und schreibe davon 529, die elektrisch fahren. Und dann habe ich gedacht, jetzt vergleiche ich das mal mit Stuttgart, weil in Stuttgart hat man immer den Eindruck, da gibt es besonders viele Elektroautos. Muss ich auch gleich was dazu sagen. Das ist nämlich so, aber ich kann nicht sagen, wie viele. Also in Stuttgart sind es 3,4%, also 0,1% mehr als in Horb. Es sind dort insgesamt 222.193 Fahrzeuge, davon 7.884 PKW, die rein elektrisch fahren. Aber was dann noch dazu kommt und was da überhaupt nicht mitgezählt worden ist, weder bei mir in Horb noch in Stuttgart, sind die Fahrzeuge, die auf Firmen zugelassen sind. Das sind rein private Fahrzeuge. Die ganzen Firmenfahrzeuge werden da nicht mitgezählt. Warum nicht? Weil es zum Beispiel in Stuttgart Arbeitgeber gibt wie Porsche oder wie Mercedes und die natürlich ganz besonders viele elektrische Autos an ihre Mitarbeiter verkloppen beziehungsweise verleasen. Und deswegen hat man sich da entscheiden, in Wolfsburg genau dasselbe Problem, hat man gesagt, okay, Firmenfahrzeuge zählen wir da nicht mit. Wäre interessant gewesen, wenn man noch wüsste, wie das mit Firmenfahrzeugen aussieht. Aber im rein privaten Sektor sind wir jetzt bei etwas mehr als 3%, zumindest bei mir hier in Horb und in Stuttgart. Fand ich ganz interessant. Der Artikel ist bestimmt noch auf Spiegel, kann man sicher da noch finden. Genau, gut. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal an das nächste Thema, und das ist, man spart auch Lebenszeit, wenn man mit dem Elektroauto unterwegs ist. Und da werden jetzt die einen oder anderen sagen, ich muss doch da immer eine halbe Stunde stehen und dann warten, bis es vollgeladen ist.
Genau so muss man sprechen, wenn man diesen Gedanken hat.
Ich erinnere mich da tatsächlich an eine Geschichte aus meiner elektromobilen Anfangszeit, wo ich in Solingen auf dem Parkplatz gefahren bin, habe mein Auto angesteckt und daneben ist ein Taxi stand und dann kam ein Taxifahrer an, so, okay, ja, hier, ne, wie lange lädt das, Auto, bla bla. Und ja, wie lange stehst du jetzt hier, war die Frage. Und dann habe ich gesagt, na, also ich gar nicht. Ich gehe jetzt in die Stadt und mein Auto hole ich in 2 Stunden wieder ab. Und das ist eigentlich genau die Antwort, ne? Also man steht da nicht eine halbe Stunde, man kann das ja einbauen. Wir haben es ja gerade schon gesagt, beim Einkaufen, wenn du eh einkaufen bist, dein Auto steht da und lädt. Also ich muss eigentlich nirgendwo warten, außer wenn ich unterwegs bin. Aber wenn ich unterwegs bin, dann habe ich halt die Zeit, die plane ich mir ein.
Also man muss ehrlich sein. Man muss ehrlich sein. Also auf Langstrecke, wenn ich also jetzt sage, ich bin ein türkischer Fahrer und möchte in die Türkei fahren und da möchte ich möglichst schnell hin mit meiner Familie, weil ich habe nur 2 Wochen Urlaub, was weiß ich, Pfingstferien. Ich möchte jetzt so schnell wie es irgendwie geht und die ganze Nacht durchfahren. Ich kenne Eltern, die das machen, ja, und das ist tatsächlich ein Anwendungsfall. Die fahren natürlich besser mit einem Diesel, weil die wechseln sich dann auch am Steuer ab, Frau und Mann, und fahren dann also wirklich so schnell es geht in die Türkei. Das wird schwierig mit Elektroautos, weil die müssen ja tatsächlich alle, sagen wir mal, 400 Kilometer laden. Und da verliert man natürlich eine halbe Stunde Zeit, um das Auto wieder aufzuladen. Da verliert man tatsächlich Zeit. Wobei ich das für schwierig halte, immer so durchzufahren und durchzuprügeln bis in die Türkei auf der Langstrecke. Ich halte das eher für gefährlich, aber das muss jeder für sich entscheiden. Wenn man aber, sagen wir mal, ganz normal in den Urlaub fährt und sagt, oh, ich möchte jetzt nach Süditalien oder was weiß ich wohin, dann muss man auch ehrlich sein und sagen, okay, wenn ich alle 4 Stunden laden muss, eine halbe Stunde, dann passt das doch eigentlich ganz gut dazu, dass ich ja auch zwischendurch Pausen brauche. Ja, dass ich was essen möchte, oder was ich trinken will, dass ich mir die Beine vertreten möchte. Dann sollte man auch Pausen machen und dann verlangsamt das E-Auto die normale Urlaubsreise tatsächlich nicht. Wenn man wie ich mit dem Wohnwagen unterwegs ist, da muss man dann auch wieder ehrlich sagen, das ist auch nicht für jeden. Da kriegst du auch nicht die Kilometer gekloppt innerhalb von kurzer Zeit. Da musst du tatsächlich alle 2 Stunden spätestens laden, eine halbe Stunde. Das kostet natürlich Zeit. Das muss man wollen. Und wenn man das nicht will, dann funktioniert es halt nicht im Moment. Wobei, da gibt es inzwischen auch Konzepte von Anhängern, die selbst auch Strom rekuperieren und einen eigenen Motor haben. Da werden wir auch in Zukunft nochmal drüber sprechen müssen. Nicht heute. Aber wenn ich jetzt mal umswitche auf die Geschichte Arbeitsplatz, also Pendeln zur Arbeit, da spare ich richtig Zeit. Also wenn ich es mir richtig einrichten kann, wenn ich zum Beispiel einen Arbeitgeber hat, wo die Ladesäulen stehen, wo ich bei meinem Arbeitgeber laden kann, da verliere ich überhaupt gar keine Zeit, muss ich nicht mal mehr an die Tankstelle fahren, so wie ich das früher musste. Und Tankstelle, die liegt ja auch nicht immer, also die günstigste Tankstelle liegt ja auch nicht immer genau auf dem Weg, sondern man fährt dann vielleicht auch nochmal einen Umweg, verliert da also auch nochmal Zeit. Wenn ich zu Hause laden kann, dann ist sowieso überhaupt kein Problem. Dann fahre ich ganz normal in die Garage, brauche 5 Sekunden, um das Auto anzustecken, nicht mal. Und dann wird es über Nacht wieder geladen. Am nächsten Tag ist es voll. Dann habe ich überhaupt keine Zeit verloren. Ich muss nicht an die Tankstelle gehen. Ich muss mich nicht ärgern, dass sich wieder einer vordrängelt an der Kasse. Ich muss mich nicht darüber ärgern, dass der Kassierer Probleme mit seinem EC-Gerät hat. Oder. Das kann ich mir alles sparen. Und insofern spare ich da richtig Zeit. Wenn jetzt jemand sagt, ja, aber ich kann weder beim Arbeitsplatz noch zu Hause laden. Ja gut, dann lad halt, während du einkaufst. Und wenn du tatsächlich nur mit dem Auto pendelst und die Pendelstrecke nicht zu groß ist, also wenn du nicht mehr als 400 Kilometer fährst, dann kannst du einmal die Woche laden. Wenn du deinen Wocheneinkauf machst, verlierst du auch keine Zeit. Und der große Vorteil ist, diese Ladesäulen stehen gerne mal auch sehr günstig, sprich sehr nah am Eingang. Was manchmal doof ist, weil der dann auch zugeparkt wird ab und zu. Aber dann verlierst du halt auch keine Zeit. Also man spart da eine Menge Lebenszeit. Und es ist nicht so, wie viele denken, oh Gott, da muss man ja immer warten auf das Auto. Nee. Und selbst wenn ich mal warten muss, also wenn ich irgendwie mal auf Strecke gehe, also ich kann meine Pausen immer gut nutzen mit meinem Laptop und oder mit meinem Bildschirm auf dem Dings und gucke dann eine Serie an. Also ich habe nie das Gefühl, oh Gott, jetzt muss ich hier stehen und jetzt verliere ich Zeit. Weiß nicht. Also weiß nicht, wie es euch geht, aber das Gefühl habe ich eigentlich nie.
Na, ich bin natürlich so ein bisschen raus mit einem umgebauten Camper, der auch sehr langsam lädt, das wirklich nur ein Proof of Concept ist. Aber ich kann euch erzählen, was wir gerade gemacht haben. Wir sind nach Sterzing reingefahren, den Brenner oben langsam runtergerollt und unten in Sterzing auf den Stellplatz. Und dann sind wir erst in die Stadt gegangen. Und dann sind wir zurück und haben gekocht und dann habe ich voll vorbildlich eine Runde Yoga gemacht Und währenddessen habe ich habe sogar den runtergeregelt, dass er langsamer lädt, damit ich ja nicht so schnell fertig bin, weil ich so viel andere Sachen zu tun hatte. Aber ist mir schon klar, das ist kein Modell für andere Menschen. Aber natürlich kann man das so machen. Also ich plane das bewusst in unseren Tag ein und genieße eigentlich die Zeit, die wir dadurch gewinnen, ganz fast offensiv. Und wenn ich arbeite, wie du gerade sagst, wir sind natürlich digitale Nomaden, wie man so schön sagt. Natürlich arbeite ich während dem Laden. Das wäre totale Waste of Time. Aber ich bin sehr froh, dass ich nicht an der Tankstelle muss. Und das ist wirklich eine Viertelstunde, die ist komplett verloren. Und ich habe auch noch eine Menge Benzol eingeatmet. Das ist auch nicht so geil.
Ja, absolut. Also, da sollte man sich auch mal einfach mal klar machen, dass sich einfach die Abläufe verändern und dass das nicht unbedingt negativ ist. Ganz im Gegenteil. Das kann auch sehr, sehr positiv sein. Reichweitenangst. Das ist auch etwas, was viel beschworen wird. Reichweitenangst braucht man eigentlich überhaupt nicht mehr haben. Zumindest wenn man sich ein aktuelles Auto kauft. Die schaffen eigentlich alle. Also mindestens 250 Kilometer, die kleinen Autos, und die größeren Autos schaffen alle locker 400, 450 Kilometer oder noch mehr, ist also auch kein Problem mehr. Und vor allem.
Und auch da kommt es ja auf den Use Case letzten Endes drauf an. Also was muss ich mit dem Auto überhaupt fahren können? Ja. Wenn ich ein Einkaufswägelchen habe, dann ist es egal, ob es 200, 300, 400 Kilometer fährt, wenn ich sowieso nur 50 Kilometer in der Woche fahre beispielsweise. Weil ich damit eben nur zum Einkaufen und, keine Ahnung, die Kinder zum Sport fahre oder so. Also auch da muss man ja überlegen, was brauche ich letzten Endes, und dann kann man der Reichweitenangst ja im Vorfeld entgegenwirken.
Das letzte Mal, wo ich stehen geblieben bin, war mit meinem Diesel T4, der auf Rot war und bergauf fahren. Dann läuft der ganze Sprit nach hinten in den Tank und dann war's es.
Ja. Das passiert, glaube ich, bei der Batterie nicht, dass die Elektronen nach hinten durchlaufen. Ich glaube nicht. Wobei man sagen muss, ich bin ja ein einziges Mal liegen geblieben, 50 Meter vor der Säule, und man hatte mir damals gesagt, ja, wenn es auf Null ist, dann hat er noch so eine Notdingens von 20 Kilometern. Nee, bei Null war bei mir Null. Fertig. Aber was ich auch noch sagen wollte zum Thema Reichweitenangst: Die Software ist ja so ausgeklügelt mittlerweile. Man sieht ja immer, wie weit komme ich und komme ich an die Ladesäule ein, die ich einprogrammiert habe. Und das ist wirklich, also zumindest bei meinem Tesla ist es wirklich super. Du kommst wirklich, wenn der Tesla sagt, du kommst mit, was weiß ich, 20% an der Ladesäule an, dann kommst du auch mit 20% an, wenn du normal fährst. Also die berechnen das wirklich sehr, sehr genau. Vielleicht auch mal mit 19% oder auch mit 22%. Aber du weißt, du kommst an. Du musst nicht da hinterm Steuer sitzen. Oh Gott, jetzt bin ich schon bei 30%. Schaffe ich es noch bis dahin? Wenn das Auto sagt, du schaffst es, dann schaffst du es auch. Und das beruhigt.
Letzten Endes ist es ja auch so, man ist ja auch vorher nicht mit dem Verbrenner liegen geblieben, da hat man ja die Tankwarnleuchte dann auch nicht ignoriert. Wenn man das also ähnlich hält beim E-Auto, dann was soll da schief gehen?
Ja, ich habe mal einen getroffen an der Ladesäule, natürlich, der gesagt, er ballert immer voll, der hat viel Anhänger gefahren, weil so Geschäfts, keine Ahnung, die mussten so Eventzeug durch die Gegend, immer Vollgas, und wenn er sagt, er kommt nicht mehr an, dann hängt er sich halt hinter einen Laster und fährt ein paar Kilometer langsamer und dann kommt er wieder an, weil plötzlich der Verbrauch so in die Knie geht, also positiven Sinne. Also man kann, wenn man ein bisschen fährt, gewöhnt man sich an sein Auto total, und wie du gerade sagst, bitte, du hast auch früher die Tankanzeige ins Auto im Auge behalten. Und ich kann mich erinnern, mit meinem 2CV in den 90er Jahren sind wir auch nur 250 Kilometer weit gekommen.
Ja. So, dann lass uns noch zwei Themen uns anschauen. Nämlich erstes von diesen zwei Themen ist Zukunft der Mobilität. Es ist ja so, im Moment hat man ja die Wahl, kaufe ich mir einen Verbrenner, kaufe ich mir ein Elektroauto, darüber sprechen wir ja gerade. Die Sache ist halt einfach so, die Entwicklung der Mobilität, auch in Deutschland, geht ganz klar Richtung Elektromobilität. Also Benziner und so weiter werden kaum noch neu entwickelt, sondern ja, es geht halt technologisch in die elektrische Richtung, und da kommen ja auch gerade ganz viele neue Entwicklungen. Leider muss man sagen, nicht nur aus Deutschland, sondern eben auch aus China mit dieser neuen Batterie, die ja geradezu unfassbare Lademöglichkeiten bieten soll. Also was sie sich in 5 Minuten aufladen, in 7 Minuten, 8 Minuten. Da kommen wir ja in Bereiche, da ist Tanken nicht mehr schneller, wenn man überlegt, dass man ja dann noch an die Kasse muss. Und auch die Politik wird sich über kurz oder lang in Richtung Elektromobilität bewegen. Auch die konservativen Parteien werden das müssen, weil es gar nicht anders geht. Also es ist einfach die Technologie, die elektrische, ist halt dermaßen der Verbrennertechnologie überlegen, dass es überhaupt keine Frage ist. Und dann sagen natürlich viele, ja, aber ja, jetzt ist vielleicht noch günstiger, aber wenn es immer weniger Benziner gibt, dann müssen die ja trotzdem das Geld einnehmen, dann wird Elektromobilität ja auch verteuert. Ja, das wird wahrscheinlich so sein. Ja, also schon jetzt ist Strom heftiger besteuert als Benzin oder Diesel. Das muss man auch mal sagen, wenn man das nach Kilowattstunden guckt. Und das wird sicher nicht besser werden in Deutschland. Trotz alledem, ich bin der Meinung, politisch und auch entwicklungstechnologisch hat Verbrenner keine Zukunft, mittelfristig. Und ob man jetzt auf ein totes Pferd setzen will, muss jeder für sich selber entscheiden. Klar, wenn ich jetzt einen Benziner kaufe, dann werde ich schon noch 15, 20 Jahre fahren können, wenn ich das möchte. Das wird kein Problem sein. Vielleicht mit dem Tanken, weil es dann immer weniger Tankstellen gibt. Wer weiß, das wissen wir alle nicht. Aber es ist technologisch die Technik von gestern. Und ich vergleiche das immer gerne mit dem Fernseher. Röhrenfernseher waren ja ganz nett. Aber wer möchte zu Hause noch einen Röhrenfernseher haben, wenn er einen Flachbildschirm haben kann, der viel schönere Bilder macht?
Aber der ist doch voll optimiert, der neue Röhrenfernseher.
Ja. So, wenn jetzt jemand sagt, ich weiß noch nicht, ich kenne das nicht und was weiß ich. Es gibt ja eine ganz einfache Möglichkeit. Man kann ja auch einfach mal zu einem Autohaus gehen und sagen, hallo, ich überlege mir das gerade, könnte ich mal ein Elektroauto bei Ihnen Probe fahren? Und das muss ja nicht unbedingt ein Tesla sein, also so ein hochgezüchtetes Teil. Das kann ja auch zum Beispiel ein VW sein, das kann auch ein Audi sein, das kann ein Mercedes, BMW sein. Die bauen auch sehr schöne Elektroautos. Und einfach mal die Klasse von Fahrzeug, die man später dann vielleicht kaufen möchte, einfach mal fahren. Und dann einfach mal gucken, was macht das mit mir? Macht mir das Spaß? Ist es okay für mich? Ist es nicht okay? Macht mir das Angst? Einfach mal ausprobieren, weil viele sprechen ja über Elektromobilität und saßen noch nicht ein einziges Mal teilweise in einem Elektroauto, teilweise selbst hinterm Steuer. Die kennen das alle gar nicht und denen würde ich wirklich mal empfehlen zu sagen oder zu tun, einfach mal hinter das Steuer setzen eines Elektroautos und dann mal 1-2 Stunden damit rumgurken und dann mal gucken, wie fühlt sich das an? Macht mir das Spaß oder fehlt mir da tatsächlich das Brumm-Brumm oder macht mir die Beschleunigung Spaß oder eben nicht und so weiter und so weiter. Einfach mal ausprobieren, oder?
Ja, und es gibt ja auch immer mehr Autohäuser, wenn man mit denen spricht, die einem ein Auto auch für mehr als 1-2 Stunden geben. Also wenn man halt wirklich ernsthaftes Interesse hat und sagt so, dieses Modell kommt für mich eigentlich in Frage, ich würde das aber gerne mal im Alltag testen. Die Autohäuser sind mittlerweile ja doch so, dass sie dann auch E-Autos verkaufen möchten. Das war ja mal anders. Das war ja eher so ein nettes Beiwerk. Und heute ist es halt dann doch so, dass es dann heißt, ja, dann nehmen Sie das Auto doch mal 2 Tage mit nach Hause oder nehmen Sie es mal übers Wochenende und dann schauen Sie mal oder wie auch immer. Also wenn da ein konkretes Auto ins Auge gefasst wird, auch zum Autohaus einfach mal hingehen und sagen, ich will das einen Alltagstest fahren. Und die meisten sind mittlerweile da doch ganz offen.
Ja, das habe ich neulich auch. Habe mich eine an der Ladesäule beim Aldi angesprochen. Wie ist denn das? Und so weiter. Und dann habe ich ihr erst gesagt, dass ich hier mit 29 Cent die Kilowattstunde und sie so, das ist ja billiger als zu Hause. Ja, erste Erkenntnis und zweite so, und dass sie ja schon mal gefahren ist und das ist ja echt nett, weil es eben nicht rumpelt und pumpelt und sich bewegt. Und dann ich sage, ja, dann schau dir einfach, lass dir ein schönes Angebot machen und die sollen dir das mal leihen und dann sollen sie dir einen schönen Preis machen. Und wenn der Preis nicht stimmt, dann suchst du dir was anderes, weil das Angebot ist groß genug.
Und dann sagen die Leute immer, ja, das ist aber so teuer, wenn ich mir neu war. Ich habe heute tatsächlich, als ich nach Hause gefahren bin, ein Leasing-Angebot gesehen. Klar, Leasing ist nicht für jeden, aber ein Leasing-Angebot gesehen. Und zwar ein Peugeot 208 war das, glaube ich, für, lass mich überlegen, 99 Euro im Monat. Ich weiß nicht, ob da eine Anzahlung war. Ich glaube nicht. Es waren nur 7500 Kilometer im Jahr. Das ist zu wenig, meiner Meinung nach. Also für mich ist es zu wenig. Aber wenn jemand einfach nur ein Auto zur Arbeit hin und zurück braucht, dann ist es eben okay. Und wenn es eben nicht okay ist mit 7.500, dann erhöht man das halt auf 10, 12,5, 15.000. Dann zahlt man halt nicht 100, sondern 150 Euro im Monat. Das ist wirklich leistbar, auch für Leute, die sagen, ich habe nicht so viel Geld, ist das, finde ich, leistbar, 150 oder 100 Euro im Monat, weil ja auch noch eins dazukommt, das ist nämlich die Reparaturanfälligkeit von Elektroautos, die mir einfach weniger Kosten verursachen. Zumindest mal, wenn ich einen Neuwagen habe, die ersten 2, 3 Jahre, werde ich keinerlei Reparaturkosten haben. Und bei einem Leasing gibt man das Auto ja eh nach ein paar Jahren wieder zurück, dann habe ich wirklich nur diese Leasingkosten. Und wer mir dann erzählt, naja gut, 100 oder 150 Euro ist mir auch zu viel, dem kann ich dann auch nicht mehr helfen. Er hat dann tatsächlich einfach nicht genug Geld für ein Auto, dann muss er halt mit Öffentlichen fahren. Aber zu sagen, es funktioniert nicht. Einfach mal zum Autohaus gehen, gucken, was haben die da. Oder wenn euer Auto in der Reparatur ist und ihr einen Ersatzwagen braucht, dann fragt doch mal, das habe ich jetzt gerade gemacht. Also ich hatte jetzt gerade mein Auto in Reparatur. Das war jetzt die letzte Reparatur, nochmal ein Tausi weg. Da war vorher Kühler, hat Kühlflüssigkeit verloren und ich muss noch was am Fahrwerk machen. Das war ja schon klar beim letzten Mal. Und noch so Kleinigkeiten und TÜV habe ich machen lassen, ohne Beanstandung bei meinem Model S. Hat mich 1.000 Euro. Und da habe ich auch gefragt, ich hätte gerne einen elektrischen. Habt ihr doch auch da? Habt ihr den gerade zufällig da? Ja, hatten sie. Habe ich einen MG5 bekommen. Ein Brot- und Butter-Auto par excellence, nicht überteuert und fährt wunderbar. Also auch das ist ein Auto, das man fahren kann. Und dann kann man eben, wenn das Auto 2-3 Tage in der Reparatur ist, kann man mal 2-3 Tage elektrisch fahren und gucken, wie es für einen funktioniert. Auch mit dem Laden. Und das ist auch eine Möglichkeit, die man nutzen kann. Gerade manchmal, was ich im VW hat und zum VW-Händler geht und sage, hier muss Reparaturen und so, dann kann man auch wirklich fragen, habt ihr einen elektrischen da, weil es interessiert mich. Und dann, wenn die klug sind da im Auto auswählen, dann ganz schnell gucken, dass sie auch so ein Auto haben. Aber gut, VW, ob die immer klug sind, naja, nicht immer. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt den Deckel drauf. Wir haben jetzt 3 Folgen lang, also wirklich lange darüber gesprochen, E-Auto oder Verbrenner. Meine Empfehlung natürlich ist, ein E-Auto zu kaufen, aber es ist wie gesagt nur eine Empfehlung. Jeder muss das für sich selber entscheiden und vor allem selber schauen, ist es für mich geeignet? Was habe ich für einen Anwendungsfall? Gibt es da die geeigneten Fahrzeuge und die geeignete Infrastruktur? Darüber haben wir jetzt 3 Folgen lang gesprochen. Und ich glaube, in der nächsten Folge sprechen wir dann über Motorräder. Das ist auch eine ganz interessante Sache. Elektromotorräder. Und genau, bis dahin, bis zur nächsten Woche. Sagen Tschüss und Bye-bye. Christian Wiesner, Jessica Reichelt und Jerome Brunel. Ciao.
Ciao.
Ciao.